So. Genau. Aber bevor wir da anfangen zu lesen, also heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, nicht so oft gepredigt wird. Manche meinen wahrscheinlich nur so ein, aber so ein, ich meine, es ist jetzt nichts, was jetzt meine höchste Priorität hat, ne? Von Lieblingspredigen her, von Themen. So, aber es ist ein super wichtiges Thema und heute geht es um den Zorn Gottes. Und der wird in der Offenbarung natürlich ziemlich klar und deutlich. Ne? So, und ich meine, ich liebe das, als ich zu Gott kam. Also ich habe nur den Zorn der Menschen erlebt in meinem Leben, ne? Bevor ich Gott kannte. Und der ist ziemlich laut und ziemlich klar und ziemlich direkt. So, und du brauchst nur um dich rumgucken, die Menschen, die du siehst, die Nachrichten, die du hörst, die Welt an sich. Ne? Die Menschen werden immer bitterer und zorniger und werden immer dunkler. Ne? So, und dann komme ich zu Gott und ich erlebe einen ganz anderen Gott als die Menschen, die ich vorher kennengelernt habe. So, ein Gott der Gnade, ein Gott der Liebe, so ein Gott, der so sanft ist wie eine Blume, obwohl er mächtig ist, ja, wie ein Orkan. So, ne? So ein Gott, der ganz leise und still mein Herz redet, so dass ich ihn ganz sensibel sein muss für ihn, so dass ich ihn verstehe. So, das sind, Gott ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. So, und weißt du, jetzt ist die Zeit der Gnade. So, und wir Menschen, wir haben Gott verlassen. So, wir haben zu ihm gesagt, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben, wir wollen mehr. So, und Adam und Eva nahmen das, so weil sie unzufrieden waren mit der Schönheit, die sie hatten. So, und Gott hat gesagt, dann müsst ihr jetzt gehen. So, und das ist die Wurzel von allem, so, das ist unser Herz, das wir schon bei der Schöpfung hatten, so diese Unzufriedenheit mit dem, was wir haben. Ne? Ich will mehr. So, mir reicht nicht das, was Gott mir gegeben hat, sondern da gibt es bestimmt noch mehr. So, das sind, wir Menschen sind im Laufe der Jahrtausende wirklich böse geworden. So, und die Sünde hat uns eingenommen. Und ich will mal in Römer was lesen. Was Paulus gesagt hat über die Menschen heute. Und warum alles so ist, wie es ist. Und ich lese mal Römer 1, Vers 32. Nee, Römer 1, Vers 28. Nee, Römer 1, Vers 25 fangen wir an. Okay. Tut mir echt leid. Römer 1, Vers 21. Müssen wir doch ein bisschen mehr lesen, als ich wollte. So, denn obgleich sie Gott erkannten, also die Menschen, die Gott nicht angenommen haben, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Bahnen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. So, nur ein bisschen zum Kontext, dass wir jetzt nicht alles lesen. So, der Mensch war da in seiner Reinheit. So, unverblümt, so ohne Scham, ohne Sünde, ohne Krankheit, so ein, was denn, in der Reinheit, die Gott gleicht. So hat Gott uns geschaffen. So, wir waren zusammen mit Gott ganz eng und ganz nah. So, wir konnten Gemeinschaft haben mit ihm ganz real, so wie wir jetzt zusammenhängen. So, aber dieser Keim des Übels, der ist halt aufgesprossen und der Mensch hat sich entschieden, sich hinzugeben. Und so war die Trennung da. So, keine Gemeinschaft mehr mit Gott. So, und der Mensch war nicht zufrieden und ist es nie geworden. So, und ihr kennt das vielleicht, ein Kind kommt auf die Welt und wird älter, aber die Kinder, die haben, Gott hat gesagt, er hat uns Menschen das Gesetz in unser Herz geschrieben, und zwar in jeden, egal ob er in irgendeinem kleinen Stamm im Urwald groß wird, geboren wird oder in einer Großstadt. So, Gott hat das Gesetz dem Menschen ins Herz gegeben. So, und ihr kennt das, die Kinder, die wissen genau, was richtig und falsch ist. Ne? So, die belehren uns Eltern oft. So, und es ist dieses Gesetz, das im Herzen steht. Also ist kein Mensch unentschuldigt. So. Weil du als Mensch, egal ob du klein bist oder groß, du weißt, was richtig und falsch ist und du musst dich entscheiden, welchen Weg nehme ich jetzt. So. Wähle ich den richtigen oder den falschen Weg? Also alle haben gesündigt. So. Und ich sehe meine Tochter und die weiß genau, zum Beispiel stehlen ist falsch. So. Und dann beobachte sie mal, wenn sie mit meinem Sohn dann zusammensitzt und spielt. Wenn er irgendwas hat, womit sie spielen will, dann nimmt sie es ihm weg. Sie stiehlt. Weißt du, obwohl sie vorher vielleicht nur gesagt hat, stehlen tut man nicht. So. Weißt du, wir wissen, was gut und richtig ist, aber wir können es irgendwie nicht tun. So. Auch jetzt, wir, die wir ein neues Leben haben in Jesus, so wie Paulus gesagt hat, dieser neue Mensch, so ein, der weiß, was gut und richtig ist und der will, dass ich das Gute, das Richtige tun. So, auch mein Fleisch, mein altes Ich, so, das tut genau das Gegenteil. Also, ich kenne das von mir. So, ich höre Gottes Stimme, ich höre den Heiligen Geist, wie er zu mir redet. So, und er sagt, hey, mach das nicht. Und ich höre dieses leise Klopfen und diese Stimme und ich sitze da in dem Moment für eine Millisekunde vielleicht und entscheide mich. So, und ich sehe mir selbst zu, wie ich genau das Gegenteil tue von dem, was ich will. Herr, aber Gott ist gnädig. Und der Heilige Geist lässt uns nicht immer und immer wieder sündigen, sondern er kommt immer wieder, redet immer wieder und er gibt uns immer mehr Verständnis, warum wir diesen Schritt nicht tun sollen. So, was es für Auswirkungen hat. Und er verändert uns. So, dass wir irgendwann so die Reife haben, dass wir diese Stimme hören, hey, tu das jetzt nicht. So, und wir auf einmal die Kraft haben zu sagen, nein, ich mach das jetzt auch nicht. So, und der Heilige Geist will uns Sieg schenken. Ne? Aber Gott kennt unsere Schwachheiten. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast den Heiligen Geist nicht. So, und du sitzt da und dieses Gesetz in dir, das sagt, tu das jetzt nicht, weil das ist nicht richtig. Und du tust genau das Gegenteil, weil du nicht anders kannst. So, weißt du, und du tust es immer wieder und immer wieder und irgendwann hörst du die Stimme nicht mehr. So, und wir Menschen, wir sind so, wenn wir irgendwas Neues nehmen und irgendwas Neues anfangen zu tun, so, dann wollen wir es beim nächsten Mal besser machen. So, ne? Wir wollen wachsen. Es bleibt nicht so dabei, nur einen Film zu gucken, sondern irgendwann sitzt ein ganzer Tag vom Fernseher. Ne? So, das ist nur ein doofes Beispiel. So, aber ihr wisst, was ich meine. So, ne? Man will immer mehr und immer mehr und immer mehr. Man ist nie zufrieden und irgendwann nimmt es einen komplett ein. Ja, und so geht es der Menschheit, ohne Gott. Du willst vielleicht, aber du kannst nicht. Und irgendwann sind die Menschen so hart und so unsensibel, so dass es für sie gar nicht mehr falsch ist. So, dass sie kein schlechtes Gewissen mehr haben, so, und dass sie einfach nur noch in ihren Begierden aufgehen und es immer schlimmer treiben. So, genau, das hat es jetzt gesagt. Okay, lesen wir weiter. Vers 24, glaube ich. Na, Vers 22. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, dem Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in ihre Begierden ihres Herzens zur Unreinheit, so dass sie ihr eigenen Leiber untereinander entehren. So sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und wenn ich mich umschaue in der Welt, es gibt ja auch eigentlich gar keine richtigen Atheisten mehr. So, weil irgendwie so ein glaubt momentan irgendwie jeder an alles. Ne? So ein, und selbst wenn es nur Energie ist oder Glücksteine oder irgendwelche anderen Kräfte, so ein, aber an irgendwas glaubt irgendwie jeder. Das sind. Und ich habe damals auch so an diese Glücksteine geglaubt, so, ne? Oder diese Hasenpfote oder das Pech bringt, wenn man, ich glaube, unter eine Leiter durchgeht oder irgendwas, ja, vergessen. So ein, weißt du, dieser Aberglaube, so, der in Deutschland ziemlich verbreitet ist, selbst bei Atheisten, so ein, ne? Und, oder Horoskope, so ein, halt Mächte und Kräfte, so, die man nicht beschreiben kann und nicht beschreiben will, aber die man irgendwie nutzen will und nutzt, ne? So. Und es ist wirklich erschreckend so, weil es gibt einen Schöpfer Und wir Menschen, so ein, wir richten uns aus und preisen die Schöpfung. So, ne? So, aber Gott hat gesagt, so ein, weißt du, der Gott kam immer wieder zu den Menschen und der hat hier gesagt, dann habe ich euch verstockt und habe euch gehen lassen. So, nein, das ist ein guter Vater. So ein, weißt du, Gott will das nicht. Gott möchte den Menschen bei sich halten. So ein, aber wenn der Mensch so hart geworden ist, dass er nicht mehr auf Gott hört, so, dann lässt er uns manchmal los und lässt uns laufen. So, steht auch im Neuen Testament für die Gemeindeordnung, wenn ein Bruder oder eine Schwester in der Sünde lebt und darin verharrt, so, dann macht das den ganzen Leib krank. So, und deswegen kommen mit zwei Zeugen und dann vor den Ältestenrat und so weiter. Und wenn diejenige nicht aufhören will, so, dann übergibt sie Satan. Das bedeutet, so, schmeiß sie raus aus dem Gottesdienst. So, dass sie oder er in der Welt umherläuft so, und sich seinen oder ihren Begierden halt so ein ausgibt so, und sich drin wabt und drin lebt, so, so dass er erkennt, so, was er an Gott wieder hat, ne, und dann zurückkommt zur Gemeinde. So. Lesen wir weiter Vers 26. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit den widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihren Begierden und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, von Schlechtigkeiten, von Habsucht, von Bosheit, voll von Neid, von Mordlust und Streit, und Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten und Verleumder und Gottesverächter, Freche und Übermütige und Prahler und Erfinderische im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig und treulos und lieblos und unversöhnlich und unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. So, und das beschreibt die Zeit so von damals. So, aber ich glaube, so richtig deutlich wird es in der heutigen Zeit. Ne? So, und das ist echt erschreckend, so Generation für Generation, das sind ja immer nur ein paar Jahre oder eine Klasse, ne? Auch von Jahr zu Jahr, so jede neue Generation, so wird irgendwie immer mehr laut in diesem Bild, so das Gott hier gegeben hat. Ne? So ein, es ist erschreckend, wie viele Kinder ungehorsam ihren Eltern sind. So ein, oder auf der Straße beschimpfen oder keine Leitung mehr annehmen können. So ein, weißt du, dass alle nur noch so ein, sich um sich selbst dreht. So ein, ich möchte Ehre bekommen, ich möchte groß sein. So ein, weißt du, es ist krass zu sehen, wie lieblos die Menschen geworden sind. So, weißt du, und wie unversöhnlich. So, wie immer mehr gegeneinander kämpfen und sich nicht vertragen können. So, und es ist ein ganz normaler Effekt von der Sünde. Und Gott hat gesagt, auch in Epheser, glaube ich, neben Timotheus, ist auch egal, dass die Menschen so sein werden am Ende der Zeit, dass sie einen Schein von Gottesfurcht haben, aber deren Kraft verleugnen. Und du wirst doch sehen in der Offenbarung, dann, so dass die Menschen religiös sind und einen Glauben an Gott haben und viele Götzen anbeten, aber den Schöpfer, obwohl sie ihn erkennen und obwohl er sich zeigt und obwohl sie sich in ihren Höhlen verstecken und sagen, so ein Fall auf uns Berge, so dass wir verschont sind von dem Zorn Gottes, obwohl sie Gott kennen, werden sie sich nicht zu ihm drehen. Ich erzähle das einfach nur, um ein bisschen nochmal sich dran zu erinnern. Wir haben einen Gott der Gnade und wir haben einen Gott der Liebe. Aber dieser Tag des Zornes, ne, diese Zeit von Gottes Gericht muss einfach kommen, weil es immer schlimmer werden würde. Und wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, momentan hat Satan sich zwar alles genommen, Das war der Grund, warum er zu Jesus kam, in der dritten Versuchung gesagt hat, so, hier, alle Kostbarkeiten der Welt gehören mir, ich gebe sie dir, wenn du mich anbetest. Und Jesus sagt, du sollst nur Gott allein die Ehre geben und anbeten. So, weißt du? Aber wir werden heute nochmal sehen, so wie Gott dasteht in seiner Macht, so über seine Schöpfung, so, und dass er es ist, der seine Hand über uns Menschen trotzdem hält, so, und dass er die Welt immer noch zusammenhält und die Menschen, so dass es nicht komplett zusammenbricht, so, weil er immer noch ein gnädiger Gott ist. So, 1. Johannes, Quatsch, Offenbarung 10. Ja, wir befinden uns jetzt gerade in der Pause von der Trübsal, so in der Hälfte. Also die Trübsal geht 7 Jahre laut Bibel. Die ersten 3,5 sind rum. Wir haben gesehen, die Weltwirtschaft ist zusammengebrochen. Es gibt Kriege überall, Hungersnöte, ein Drittel des Meeres ist vernichtet, der Tiere, Meteoriten, Hagel, Feuer, was war denn alles? Habe ich vergessen. Erdbeben, Krankheiten, ich meine Vulkane, und die Gemeinde ist bereits entrückt. Jesus hat seine 144.000 jungfräulichen Juden versiegelt. Die sind schon unterwegs in der ganzen Welt und erzählen das Evangelium. Das war die erste Pause. Und heute kommt die zweite Pause. Weil zwischen jeder Plage, es gibt immer sieben Posaunen, 7 Schalen und 7 Siegel, genau. Und zwischen 6. und 7. Macht Gott immer so einen kleinen Zwischenstopp. Und auf einmal ist Johannes bei ihm und wird irgendwie erbaut oder getröstet. Und erinnert, hey, in all den Plagen, in all der Zerstörung und in all meinem Zorn, was jetzt über die Erde kommt, vergiss nicht, es ist immer noch Gnadenzeit und ich bin immer noch da und ich habe alles unter Kontrolle, und es kommt Sieg. Ja, das ist toll, selbst in unseren schlimmsten und schwersten Zeiten, weißt du, Gott kommt trotzdem immer wieder dazwischen, und nimmt uns so für einen kurzen Moment raus, und setzt uns in so einen Platz der Ruhe und zeigt uns nochmal, hab keine Angst, ich bin trotzdem da und ich kontrolliere und ich sieg. Und das ist von Kapitel 10 bis 11, Vers 15. Fangen wir an zu lesen. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, da ließen die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als sich die 7 Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, da wollte ich schreiben, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, hey, versiegle, was die 7 Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht auf. Hier sind 7 Engel und jeder hat eine Posaune, außer der 7., der hat 7 Schalen. Aber zwischen der 6. und den 7. Engel, der kommt später, kommt auf einmal ein anderer Engel, ein starker Engel. Und viele meinen, das ist Jesus, so wie er sich hier offenbart, so offenbart sich Jesus ein bisschen in Kapitel 1. Andere Bibelforscher sagen, das ist der Antichrist. Ich habe darüber gebetet, ich hatte bei beiden keinen Frieden. Für mich ist es ein anderer starker Engel, der dann da steht. Was dann ihr glaubt, das ist dann ja euer Ding. Jedenfalls steht da ein anderer starker Engel. Und es ist toll, wie Gott diesen Engel offenbart vor Johannes. Weil dieser Engel steht da, in diesem lauten Zerstören der Welt, und auf einmal steht dieser Engel da in seiner Pracht und in seiner Herrlichkeit, und ist bekleidet mit einer Wolke. so mit einem Regenbogen auf seinem Haupt. Und wir wissen von Noah, so der Regenbogen ist einfach, bedeutet Gnade. Ne? Gott hat gesagt, so nicht nochmal, so, und das soll ein Bund und ein Zeichen sein, so dass ich mit euch bin. So, weißt du, und es ist einfach für mich super erbauend zu sehen, dass selbst in dieser Zeit des Gerichts, so dass über die Menschen kommen muss, so ein, dass Gott halt trotzdem immer noch der Gott der Gnade ist. So, obwohl so viele sterben, so, und obwohl so viele leiden, aber trotzdem steht er da und er gibt jedem die Möglichkeit, entscheid dich für mich. So, weißt du, lesen wir weiter. Und sein Angesicht war wie die Sonne, so, und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein. Und zu diesem offenen Büchlein sagen viele Theologen, ist diese Schriftrolle mit den 7 Siegeln, diese Eigentumsurkunde von der Welt, ne, die wir verloren haben oder weggegeben haben am Satan. So, und diese Eigentumsurkunde war immer vor Gericht. So, ne, hatte 7 Siegel, war auf beiden Seiten beschrieben. So, innen drinne war der Besitz, so, was von wo bis wo geht das Land und was ist da drauf. So, und auf der Rückseite war beschrieben, so, wenn derjenige das verloren hat durch Schulden oder was weiß ich, so, du hast eine bestimmte Zeit, das waren 7 Jahre bei den Juden damals, so, und dann stand da drauf, was er tun muss, um sein Land wieder zurück zu bezahlen. So. Und wenn in der Zwischenzeit ein neuer Besitzer kam, so, dann hat er das verpachtet und so, aber es könnte halt passieren in 7 Jahren, wenn der Eigentümer, der Ersteigentümer zurückkommt, so, und sagt, hier, ich habe bezahlt, so, dann muss der Nachmieter, so, muss halt gehen. So, ne? So, weil der in der richtigen Zeit kam. Es musste aber der Ersteigentümer sein. So, weißt du, und wir haben gesehen, diese Schriftrolle ist im Himmel, Jesus hat die, und er ist der Einzige, der die Siegel öffnen kann. So, die Engel konnten das nicht tun, obwohl sie nicht gesündigt haben. Hätten sie eigentlich erfüllt. Ne? So, aber sie waren kein Mensch. So, und Jesus war aber Mensch. So, und der Ersteigentümer der Welt und aller Schöpfung ist der Mensch. Gott hat es uns gegeben und hat gesagt, herrsch. So, und wir sehen, Jesus ist fähig und öffnet die Siegel, weil er hat erfüllt. Und er öffnet Siegel für Siegel und Siegel für Siegel. So, und ja, und viele glauben halt, das ist dieses Büchlein jetzt. Ich habe darüber gebetet und keine Ahnung, manche Dinge bleiben mir verschlossen, Gott will es mir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Frieden darüber, dass es die Schriftrolle ist, weil irgendwie passt es nicht mit dem Kontext. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Büchlein ist und was da drin steht. So, ich weiß nur, es ist Gottes Wort. Was ihr glaubt, ist euer Ding. So, und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und du darfst jetzt nicht vergessen, so, dass dieser starke Engel, der da jetzt steht, so, der offenbart sich nicht den Menschen auf der Erde, die noch leben, sondern die Stimme hören nur die Engel und Gott und Johannes. So, und Johannes so, ist voll betrübt so, wegen diesen ganzen Plagen, die über die Menschheit kommen, so, und wegen den Qualen. So, und dass sie trotzdem nicht Buße tun, weil sie so verhärtet sind. So, und der Engel steht da und es ist, als ob Gott sagt, so, hey, ich bin trotzdem Gott und ich habe die Macht, weil ich, mir gehört die ganze Schöpfung und ich bin der Herr über allen. Weißt du, er steht auf dem Meer und er steht auf dem Land, so ein mein, so, und ich bin Gott. So, und ich werde einen Ausgang schaffen, den ich schon geschaffen habe. So, und lese noch weiter. Und wo war ich denn? Ich bin vor Vers 4. Und als die 7, nee, Vers 3. Und als er gerufen hatte, da ließen die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die 7 Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, da wollte ich schreiben, und das sollte er nicht, Vers 5. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, der erhob seine Hand zum Himmel und er schwor bei dem, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist. Und es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels wenn er in die Posaune stoßen wird, dann soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Lesen wir weiter. Vers 8. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, die redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und ich sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es sein, süß wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und ich aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, da wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und um Könige. Egal, was das jetzt für ein Buch ist und was da drin steht. Es geht auf jeden Fall ums Gericht und es ist auf jeden Fall von Gott. Ist auf jeden Fall Gottes Wort. Und es veranschaulicht, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort verinnerlichen. Wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort behalten. Und dass auch Gottes Wort in der Zeit der Trübsal mächtig ist und groß. Und da sein wird. Und Gott nicht schweigen wird in der Zeit. Und wenn ich die Trübsal sehe und lese, dann finde ich, dass Gott lauter ist als jetzt in der Gnadenzeit. Und wir werden noch sehen, jetzt beginnen die letzten 3,5 Jahre der Weltgeschichte und der Menschheit, so wie wir es kennen. Und Gott wird sich offenbaren, und zwar ganz laut für alle Menschen, sodass sie sogar seine Stimme hören. Und kennst du das? Du isst Gottes Wort, du hörst es, du schmeckst es und es ist süß. Seine Gerechtigkeit, sein Gesetz ist wahr und es ist rein und es ist herrlich. Und als ich sein Gesetz das erste Mal gehört habe, da war es süß in meinem Mund und ich wusste, das ist wahr und das ist richtig. Und so möchte ich auch sein. So möchte ich auch leben. Das ist ein wunderbarer Gott. Das ist ein gerechter Gott. Ein Gott, wie ich hier niemanden finden würde, im Vergleich. Er ist ganz anders. Seine Reinheit erfüllt einfach alles. Seine Reinheit und seine Wahrheit ist Licht. Lässt mich zum Glühen. Und bringt ans Tageslicht wie dunkel es in mir eigentlich ist. Wie falsch ich bin in vielen Sachen. Und für mich blieb das Wort Gottes süß. Und für uns alle auch. Weil wir haben es gehört und wir haben gesagt, das ist wahr und das ist richtig. Und das ist meins. Aber wie bitter wird es in der Zeit sein? Weil es ist bitter, wenn du das Evangelium erzählst und die Wahrheit Gottes zu den Menschen bringst und du miterlebst, wie sie es ablehnen und wie sie sich dagegen stellen. Und es bringt mir Bitterkeit, wenn ich das Evangelium jemandem bringe und der es irgendwie hört und erkennt, dass es wahr ist und es trotzdem nicht leben will und sich dagegen stellt. Und in der Zeit hier, da kommt eine Plage nach der anderen und Millionen, vielleicht Milliarden kommen zum Glauben in der Zeit der Trübsal in den letzten 7 Jahren. Aber die Masse der Menschen wird einfach so verhärtet sein, dass sie weitergehen will. Hey, es tut weh, wenn wir Menschen sehen, wie sie leiden. Das Gesetz ist bitter für den, der sich dagegen stellt. Ich bin froh, dass unser Gesetz Jesus Christus ist. Er macht's rein. Halt fest an dem. Und verbring Zeit in Gottes Wort, sodass das Licht irgendwie in dir strahlt, sodass du Nahrung hast, sodass du nicht verhungerst. In Afrika oder so ist jetzt so eine riesen Hungersnot. Ne? Seit Jahren, die Leute verhungern da zu Scharen. Ich gucke mir das an und ich denke mir, das ist ein krasses Bild zu uns Kinder Gottes manchmal. weil wir genauso, ich genauso Brüder und Schwestern sehe, wie sie verhungern. So, als ob es gerade so eine Dürrezeit ist mit Gott. So, ich kann ihn nicht fühlen, ich kann ihn nicht sehen, ich verbringe keine Zeit in Gottes Wort, das bringt mir nichts. So, ich verbringe keine Gemeinschaft mit ihm. So, ich bin, enthalte mich so, und streiche mich lieber selbst, so, weil ich gerade diesen Frust und diese Depression in mir so auskoste. So, ne? Armes Ich. So, anstatt zu Gott zu gehen und zu essen, so, um wieder stark zu werden. So, ne? Genauso wie Jonathan, Saul war draußen auf dem Schlachtfeld, seine Männer, das Volk war müde vom Kämpfen. So, er hat gesagt, ihr werdet nichts essen, ihr werdet fasten, und zwar so lange, bis irgendwas passiert, was ich jetzt vergessen habe. So, jedenfalls essen die Leute nicht. Und sie sind müde in ihren Augen, in ihrem Herzen. Und Jonathan, der kriegt das alles nicht mit, und der ist unterwegs und sieht auf einmal einen Bienenstock und fummelt da mit seinem Stock drin rum und hat Honig an seinem Stock und lutscht diesen Honig, und auf einmal steht halt da, so seine Augen fangen wieder an zu leuchten. Ne? Er ist wieder frisch und stark und kräftig und kann seinen Dienst weiter tun. Wenn wir aufhören zu essen, unsere geistliche Nahrung, dann werden wir müde. Aber wenn wir unsere geistliche Nahrung nehmen, dann stehen wir, weißt du, dann leuchten unsere Augen und es ist frisch und stark. Und ich falle da oft drauf rein, in meiner Faulheit, in meinem Fleisch, dass ich innerlich sage, heute nicht. Oder jetzt nicht. Fühle ich mich echt nicht danach, mit dir Zeit zu verbringen. Obwohl ich irgendwie Antworten brauche vielleicht gerade. Aber irgendwie scheint es mir so anstrengend, mit Gott zusammen zu sein. Und ich gehe weiter meinen Weg. Und meine Augen werden nicht klarer. Und in mir wird es nicht stärker. Wie erfrischend ist es dann, wenn ich mich überwinde, wenn ich sage, ich werde jetzt was essen. Ich werde jetzt was essen, Zeit mit Gott verbringen, und ich werde an seinen Tisch sitzen und mit ihm zusammen essen. Auf einmal offenbart er sich. Auf einmal wird es wieder blühend und kräftig und schön in meinem Leben. Und ich habe klare Richtung und ich habe eine Lösung. Hey, lass nicht zu, dass du verhungerst. Würde ich meinen Sohn nicht zwingen, was zu essen, der würde verhungern, außer es gäbe Kuchen. Aber es ist trotzdem wichtig, und ich gehe trotzdem zu ihm immer wieder und stecke ihm einen Löffel in den Mund und sage, iss jetzt. Weil ich weiß, wie lebenswichtig es ist, auch für seine Entwicklung, dass er isst. Und wir sind manchmal genauso doof. Dass wir da sitzen und Gott muss uns erst einen Löffel in den Mund reinstopfen. Weil wir nur Kuchen essen wollen. Hey, verbring Zeit mit Gott, weil das ist das Einzige, was wir haben. Das ist das, was uns lebendig hält. Das ist das, was uns zum Wachsen bringt. Das ist das, was uns wirklich stärkt und berührt. Gott möchte, ist ein lebendiger Gott. Genauso wie er lebendig hier erscheint für Johannes, genauso lebendig will er in unser Leben kommen. Wir gehen durch die Offenbarung und ich sehe den Zorn Gottes. Eine ganz andere Seite, wie ich ihn kennenlerne als Kind Gottes. Und ich bin so dankbar. Weil ich habe mich entschieden für ihn und ich habe diesen Zorn nie kennengelernt. Und ich muss diesen Zorn noch nie kennenlernen. Das Einzige, was mich der Heilige Geist lehrt, ist Liebe. Und zwar in seiner Tiefe, in seiner Weite, in seiner Höhe und noch irgendwas. Vergesse ich immer. Nee, ist egal. Halt komplett. In einem. Wir sind weg vom Gericht. Wir sind schon gerichtet. Wir sind Freigesprochene. Wir sind versiegelt, so wie diese Buchrolle. Und der Einzige, der dieses Siegel brechen könnte, das wäre Jesus. Das Einzige, was wir sehen, wenn wir Gott angucken, ist sein Lächeln. Selbst in unserer Schwachheit. Weil unsere Gerechtigkeit ist Jesus. Und niemand kann es davon trennen. Wir sind Kinder Gottes und wir haben diesen Zorn nicht mehr. Wir haben diesen Zorn überwunden. Das hat Jesus gemacht. Nein, da können wir so glücklich sein. Und wir haben was zu verkünden bei denen, die ihn noch nicht kennen. Wir haben zu verkünden, dass sie aus diesem Zorn Gottes rauskommen können. Dass dieser Weg ganz, ganz leicht ist. Und ganz einfach. Dass es nur eine Entscheidung weit entfernt ist. Auch Gott ist gerecht. So, und deswegen muss er richten. So, ansonsten würde es nie so werden, wie es sein soll. So. Und ich persönlich, mir krummelt so, wenn ich über dieses Gericht nachdenke. Weil so viele Menschen, die ich jetzt kenne, auch in meiner Familie und so, ich weiß, dass die nicht in den Himmel kommen jetzt gerade. So, ne? So, dass sie gerichtet werden. Und dass, wenn wir jetzt entrückt werden, dass sie noch da sind. Und dass sie durch diese Zeit hier durch müssen. So. Und trotzdem lese ich es und für mich persönlich ist es süß wie Honig. Weil ich weiß, diese Zeit muss kommen und danach macht Gott alles neu und dann ist Frieden und zwar für immer. So. Dann gibt es nichts Böses mehr und dann gibt es keine Kämpfe mehr. So, dann gibt es nur noch eine Anbetung mit reinem Herzen und freiem Herzen. Und kennt ihr das, wenn man Lobpreislieder singt und Gott preisen will, aber irgendwie kommt man nicht ran? So, und irgendwie singt zwar der Mund ganz laut so und keiner kriegt es mit in der Gemeinde, aber in deinem Herzen so bist du überhaupt nicht bei Gott gerade. Ist überhaupt kein Gebet, sondern ist einfach nur, ja, da muss ich jetzt durch. So, oder wenn ein Gebetsabend ist, so ein, dass man betet irgendwie, aber sein Herz ist, redet gar nicht zu Gott, sondern man betet einfach nur, weil jetzt gerade Gebetszeit ist. So, das wird dann aufhören. Wir werden nicht mehr hoffen und wir werden nicht mehr glauben, sondern wir werden sehen und wir werden wissen. So, es wird real sein. Nein, ich freue mich auf diese Zeit, so, weil es bedeutet, ich bin endlich wieder zu Hause bei dem, der mich gemacht hat. An dem Ort, wo ich hingehöre. So, und zwar mit allem Frieden und aller Reinheit. So, und noch nicht mal mein Fleisch wird noch da sein, so, das mich davon abhält, zu genießen, diesen Frieden, den nur Gott geben kann. So, es wird eine tolle Zeit. So, und dieses Gericht ist wichtig. Kapitel 11. Und mir wurde eine Messgute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel, der stand da und der sagte, mach dich auf und misst den Tempel Gottes, samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber der Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, den lass aus und miss nicht ab, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 24 Monate lang, also 3,5 Jahre. Ja? Was habe ich gesagt? 24. Ja, okay, 42. So ein 3,5 Jahre. Ja, und wir kennen diesen Tempel, das Allerheiligste, dann das Heiligtum, dann den inneren Vorhof, dann den äußeren Vorhof, ne? So vom Alten Testament mit dem Zelt der Begegnung noch. So ein, dann der Tempel, den Salomo aufgebaut hat, so ein, der jetzt zerstört ist. So ein, und dieser Tempel wird wieder aufgebaut, so ein, in dieser Trübsal, in diesen 7 Jahren. Und zwar der Antichrist wird den Tempel aufbauen. Und das ist super interessant, weil die Juden haben jetzt schon ihren fertigen Bauplan. Die haben schon das Modell fertig. Die würden das schon bauen. Die haben auch schon alle Geräte, die man für einen Tempel braucht. So, dieses ist alles bereit. Außer die Bundeslade. Ich weiß nicht, was sie mit der machen. Aber naja, so ist alles bereit, so ein, zum Aufbau. Das Einzige, warum der Tempel nicht steht, so ein, ist halt, weil sich ums Land streiten. Ne? So ein, und das ist schon ziemlich spannend. So ein, und in dieser Zeit hier so ein, wird der Antichrist kommen und er wird diesen Tempel aufbauen. Wir werden sehen, wie wir jetzt schon gesehen haben, in diesen ersten 3,5 Jahren, da wird er kommen. So ein, und die Leute werden ihn sehen. Er wird ein Führer der Welt sein. So ein, und er wird Frieden ausrufen und die Leute werden ihm glauben und in Zeiten dieser Not und dieser Katastrophen wird er Weisheit und Macht haben, einfach so ein, die Welt zusammenzuhalten, ne? Und irgendwie Hoffnung zu geben. So ein, und deswegen folgen die Menschen ihm auch. So ein, aber wir werden sehen, in den nächsten 3,5 Jahren, ab jetzt, wird der Antichrist so sein Gesicht, sein wahres Gesicht wird sich zeigen. So ein, er wird diese Maske verlieren. So ein, wir werden sehen, dass er nicht nur der Reiter auf dem weißen Pferd ist, sondern dass er auf einmal auch auf dem schwarzen Pferd kommt, mit Tod, und auf dem fahles Pferd, mit Verwesung, so ein, und ein rotes Pferd, ist auch egal, aber jedenfalls, sein Gesicht wird sich ändern, so ein, und die Menschen werden sehen, wie er wirklich ist. Wir werden heute sehen, dass seine Macht so ein, von unten kommt, von satanisch ist. So ein, und er wird sich in diesen Tempel setzen, und er wird sagen, ich bin Gott, betet mich an. So ein, und das wird der Moment sein, wo die Juden verstehen, wo wo ihnen die Augen geöffnet werden und sie erkennen, das ist nicht unser Messias. Das ist nicht der, auf den wir warten, sondern der ist schon gekommen. Den haben wir gekreuzigt. So, den haben wir verleugnet. So, und sie werden sich bekehren. Und zwar komplett. So. Und ich finde es toll, dass Gott hier sagt, miss meinen Tempel ab. Aber nicht diesen Vorwurf, so ein, dieser äußere Vorwurf im Alten Testament, so ein, der war für alle Heiden bestimmt. Egal, ob die jetzt Juden waren so ein, oder nicht, so ein, also die waren halt für Nicht-Juden. Gott hat denen erlaubt, dass sie trotzdem anbeten dürfen und dass sie von der ganzen Welt her kommen können, egal aus welchen Nationen, und dort opfern und anbeten können. So, dem Schöpfer der Juden. Den Schöpfer der Welt, den Gott der Juden. So. Und das ist auch jetzt noch so. Weißt du, wir haben, er sagt, wir sind jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. So, und unser Gottesdienst ist dieser Vorhof, dieser Innere, da wo geopfert wird, wo wir zusammenkommen, um zu opfern. Und unser Opfer ist Jesus. So, und wir feiern unser Opfer zu jedem Gottesdienst, zu jeder Versammlung. Weißt du, und jetzt kommen oft Leute zum Gottesdienst oder zu uns privat, so, die Jesus nicht kennen. So, weißt du, und sie kommen und sie schmecken und sie hören und, so, und sie sehen, wie wir anbeten. Und sie lernen unseren Gott durch uns kennen. So, und manche stehen noch da und fangen an, Gott zu preisen oder so. Ne? So, aber Gott wird am Ende der Zeit, wird sich das ändern, so, weil er wird nur noch das berechnen, so, was sein Volk ist. Ne? Und dieser Vorhof für die Heiden, für die, die Jesus nicht angenommen haben als ihr Lamm, so, die werden außerhalb sein. Es wird eine Trennung sein. So. Und das ist auch gut so. Weil ich wünsche mir diese Ewigkeit mit Gott, echt nur mit ihm. So. Und es wäre schrecklich, wenn es dann wieder einen Ort gibt, wo Gott ist und die, die zu ihm gehören, und Menschen, die sich gegen Gott stellen. So, und er wird sagen, ab jetzt ist Schluss. So, dann lesen wir weiter. Und ich will meine zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden. 1260 Tage lang, 3,5 Jahre, bekleidet mit Sacktuch. Und diese zwei Zeugen kommen öfters vor im Alten Testament. Puh, ja. Und ich meine, irgendwie diese Theologen, ich meine, irgendwie müssen sie mal zu allem was sagen. Ich will euch nur sagen, also eins, wo ich denke, so ein kann sein, muss aber nicht, so ein, das ist die Überzeugung, dass Mose und Elia ist. Das kommt vom jüdischen Glauben her. So ein, es würde auch irgendwie Sinn machen, weil es werden zwei Zeugen kommen, Juden, so ein, oder was auch immer, und die werden da stehen, ne, so ein, und die werden Zeugnis geben von Evangelium und vor das Gottesgericht. Und sie werden Wunderkräfte haben, das werden wir noch sehen. So ein, und sie werden Plagen bringen. So ein, ich habe keine Ahnung, wer die zwei Zeugen sind. Ja, was ihr glaubt, glaubt. So ein, lesen wir mal, was die machen. Vers 3. Vers 4. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, vor dem Gott, die vor dem Gott der Erde stehen. Also Ölbäume, da wurde Olivenöl, wurde da rausgewonnen, so, und die Leuchter, da kam das Öl rein. Also sie werden das Licht Gottes sein, so, sie werden die Wahrheit bringen. Vers 5. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, dann geht Feuer aus ihrem Mund hervor. Manche glauben, das ist richtiges Feuer. Ich weiß es nicht. Und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, dann muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht, Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis verendet haben, dann wird das Tier aus dem Abgrund heraufsteigen, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname, die werden auf der Straße der großen Stadt liegen, Jerusalem, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Also ein klares Statement, so ein, wenn du jemanden nicht ins Grab bringen willst, so, dann na, verachtest du denjenigen. Ne? Das ist ein Zeichen von, so, du wirst nicht geehrt. So. Und krass ist, dass die ganze Welt, bestimmt durch Medien, so ein, halt zuguckt, so wie sie da auf ihrer Straße leben. Und nicht nur das. Und die Vers 10, und die, die auf der Erde wohnen, die werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Also es wird einen neuen Feiertag geben. Keine Ahnung, wie der heißen wird. Aber ungefähr wie Weihnachten oder Geburtstag. So schenkt man sich Geschenke und so weiter. So, aber die Party wird nicht lange anhalten, so, weil gleich werden sie wieder erweckt. Aber warum Mose und Elia? Ich fand es interessant, ich werde es einfach sagen. Es gibt 6 Gründe, warum. Einmal, Mose brachte im Alten Testament Plagen. So ein, genauso wie die Propheten das bringen, oder die zwei Zeugen. Und dann. Und Elia hat im Alten Testament den Regen angehalten. Und zwar für 3,5 Jahre, genauso lang wie die zwei das hier tun werden. So 3,5 Jahre lang kein Regen. Zweite, die jüdische Überlieferung wartet darauf, dass Mose und Elia kommt. Steht in Maleachi 3. Dann Mose und Elia offenbaren sich Jesus auf dem Berg, ne, wo Petrus dabei ist und so, ich werde euch eine Hütte bauen. So ein, und was sie da bequatschen auf dem Berg, so, das deutet halt auch auf das Wiederkommen hin. So, dann Mose und Elia forderten mit Hilfe von übernatürlichen Mitteln haben sie zur Buße aufgerufen. Werden die zwei hier auch tun. So ein Elia wurde entrückt. Mose wurde an einem unbekannten Ort von Gott begraben. So ein, dann die Dürre haben wir schon. Die Dürre, die zwei hervorrufen, ja, die ist genauso lang wie Elia das damals gemacht hat im Alten Testament. Steht in Jakobus 5, Vers 17. So, und also die zwei haben echt viel damit gemein. Aber wer auch immer das ist, so für die Welt wird es nicht leicht. So, weil sie werden genauso kommen, hi, so wie Mose damals zum Pharao. Aber die Welt und die Menschen werden genauso verstockt sein, wie es der Pharao damals war. Vers 11. Und nach den 3,5 Tagen, da kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf die Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt fiel. Und es wurde ihnen den Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrig gebliebenen, die wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Ja, das ist cool. Gott schickt diese zwei Zeugen. Und das Alte Testament sagt immer, mindestens 2 Zeugen sollen da sein, ne? um ein Zeugnis zu bestätigen. Und Gott kommt nochmal zu den Menschen und die ganze Welt sieht die und hört das Zeugnis. Und sieht die Macht, die sie mitbringen. Und Gott offenbart sich nochmal, selbst in der Zeit und selbst in den Plagen. Und obwohl die Plagen da sind und die Menschen gequält werden, musst du die andere Seite beachten. Die zwei Zeugen stehen da und jeder Mensch auf der Welt wird hören, hey, aber du hast ein Lamm, Gott hat das gegeben, Jesus Christus. Und dieses Lamm ist geschlachtet nur für dich. Du musst nicht in diesem Gericht sein, und Gott will dich bei sich haben. Du brauchst dich nur zu entscheiden für ihn, weil das ist alles, wonach Gottes Herz ausruft. Weißt du? Aber die Menschen wollen nicht. Aber die Juden werden hier zum Glauben kommen. Die zweite Wehe ist vorüber. Und siehe, die dritte Wehe, die kommt schnell. Ich wollte noch weitergehen, aber das lassen wir. Also nochmal zum Schluss. Wir haben einen Gott der Gnade, wir haben einen Gott der Liebe, aber wir haben nun mal einen Gott, der Schöpfer ist über allen und der erste König. Und genauso wie es wichtig ist, dass wir seine Liebe und seine Gnade erfahren, genauso ist es halt auch für uns Kinder wichtig, zu immer wieder uns dran zu erinnern, so, dass er aber auch der Gott ist, der Schöpfung, und dass er der König ist über allen. Dass er der ist, der herrscht. So, und dass er der Einzige ist, der noch festhält, sodass nicht zusammenbricht. So, und dass er derjenige ist, so, und der uns zieht. Würde Gott uns nicht halten und ziehen, würde er uns nicht den Glauben geben, so wie die Bibel sagt, wären wir nicht fähig, in Jesus zu bleiben. So, wir würden wieder abfallen, weil unser Fleisch zu stark ist. So, weißt du, aber er sagt, er zieht seine Kinder und er ruft seine Kinder, so, und er folgt uns. Und er ist der, so, der zwar zulässt, dass die Versuchung auf uns kommt und dass wir versucht werden, aber er ist auch der nicht zulässt, weißt du, der zu Satan sagt, stopp. So, wie wir es letztes Mal gelesen haben, so, nicht weiter. So, bis hierher kann mein Schaf die Versuchung ertragen und jetzt ist genug. So, weißt du, er ist der weiß, was wir verkraften. So, und er hält uns und er trägt uns. So, und jedes Kind Gottes, so, das seine Stimme hört, weißt du, das weiß genauso, in was für eine Sicherheit und Schutz wir leben. Weil wir müssen keinen Zorn Gottes mehr ertragen. So. Weißt du, aber genauso wichtig, in unsere Botschaft das Evangelium zu bringen, ist es auch, so, gerade bei denjenigen, die Jesus nicht kennenlernen und nicht zu seinem Volk gehören, so, halt zu sagen, hey, Gott ist ein Gott der Liebe und der Gnade, aber Gott muss ein Ende machen. So, weil Gott möchte alles neu machen. Und Gott wird alles neu machen. So, und die Bosheit, die du hier kennst in deinem Leben, so, weißt du, da möchte Gott dich rausholen. So, und genauso ist es wichtig, dass wir auch einen Gott bringen, der mächtig ist und der Autorität hat. So, weißt du, ein Gott, der nicht in alle Ewigkeit uns machen lässt, wie wir wollen. So, weißt du, genauso wichtig bei der Jüngerschaft dann ist es auch, dass wir auch einen Gott predigen, so, dem es wichtig ist, dass wir Heiligung anstreben. So, dass wir uns gesund ernähren. Dass wir nicht alles fressen, was die Christenheit uns anbietet. So, sondern dass wir uns selbst doch prüfen. So, weißt du, so, dass wir einen Gott haben, der nicht nur unser Vater ist, unser Papi, so wie es so viele gerne sagen, so, oder unser Freund oder unser Ehemann und Verlobter, so, sondern dass es auch unser König ist. So, und dass wir auch, wenn wir diesen Begriff nicht mögen, vielleicht manche, dass wir seine Diener sind. Dass wir uns verkauft haben. Dass wir dass Jesus am Kreuz gestorben ist, so, um uns ewiges Leben zu geben, ja. Aber Jesus ist zu uns gekommen, so, um uns zu töten. So, weißt du, Jesus ist zu uns gekommen, ganz persönlich, und hat gesagt, so, ich möchte jetzt dein Leben haben. So, ich werde es nehmen. Und ich werde es begraben. So, ich werde dir ein neues Leben geben, und das ist nur in mir und durch mich. So, und in diesem Leben lebe. Und in diesem Leben wachse. Ich werde dir eine neue Gesinnung geben. Ich werde einen neuen Bund mit dir machen, Mensch. So, und was für ein Segen ist es, wenn wir uns ausstrecken und wenn wir das genießen. So, und was für eine Hölle ist es so, wenn wir zulassen, dass wir in unserem alten Düngen wieder sitzen, so, und uns besudeln mit dem, was wir eigentlich verlassen haben. So, hey, wir haben ein Leben voll mit Herrlichkeit und Licht. So, und wir haben die Ehre, mit dem lebendigen Gott ganz real zusammenzusitzen und seine Stimme wieder zu hören, seine Führung zu sehen und zu haben in unserem Leben. So, nicht mehr allein und verlassen da zu sitzen mit unseren Problemen, so, sondern wir können sie auf ihn werfen und sagen, das ist jetzt dein Problem. So. Hey, ganz ehrlich, wenn du eine Entscheidung für Gott machst, mach's. So, weil Gott ist kein Gott, der sich verspotten lässt, sondern Gott ist ein eifersüchtiger Gott, und Gott möchte, wenn du dich für ihn entscheidest, so, dann will er dich komplett. So, das ist ihm wichtig. Und das ist auch mir wichtig. Und das ist auch meiner Frau wichtig. So, ne, was ist das für eine Ehe, wenn ich sage, ich gehe mit dir im Bund ein für den Rest meines Lebens, so, und ich werde meine Zeit mit dir verbringen und ich werde dir gehören und nur dir und keiner anderen Frau. So, aber nebenbei so, habe ich andere Freundinnen, ne? So, oder ich besuche sie nur dann, so, wenn mir danach ist. So. Oder ich behandle sie so, wie ich das will. Oder ich zwinge sie dazu, dass sie nur das tut, was ich will. Ne? Und lasse keinen Raum zum Wachsen oder Freiheit. So. Ja, meine Frau wäre nicht glücklich und ich wäre es auch nicht. So. Weißt du, Gott möchte eine gesunde Ehe. So, und Gott möchte uns so nah sein, wie es nur geht. So, er sehnt sich nur nach unserem Herz. So, und das Tolle an unserem Gott ist, dass er nicht will, dass nur einer verloren geht, sondern dass er sich nach jedem Herzen in der Welt sehnt. So, weißt du, und wie schade ist es, dass so die meisten Gott ablehnen, obwohl sie angesprochen werden, hören, sogar Wunder vielleicht sehen in ihrem Leben und trotzdem so entscheiden sich gegen ihn. Weißt du, aber Gott kann damit leben. So. Weißt du, und es ist auch wichtig in unserer Verkündung untereinander und vor den Menschen, die Gott noch nicht kennen, so, hey, dass wir auch ganz klar und deutlich sagen, so, es wird zwei Orte am Ende geben. Und der eine Ort ist der, so, wo Gott lebt. Und wenn du dich hier für Gott entscheidest, so, dann wirst du mit ihm dort auch leben. Und der andere Ort ist der, wo Gott nicht sein wird, wo du Gott nicht mehr finden wirst. So, und wenn du dich hier gegen Gott entscheidest, dann wird dein Wille akzeptiert und du wirst an dem Ort die Ewigkeit verbringen, so wo Gott nicht ist. So, und wir alle, wir lernen Gott kennen, durch sein Wort, in seinem Geist, persönlich. So, und das ist ein toller Ort. So, weil Gott ist genau das, was ich so lieb. So, Gott ist genau das, was mich so bezaubert. So, da, wo es sich lohnt, Leidenschaft reinzupacken. Da, wo es sich lohnt, so noch tiefer zu gehen und noch tiefer und mehr zu vertrauen, so weil er das Schönste und Reinste ist, das ich überhaupt kenne. So, aber jetzt stell dir mal all das weg. So, das ist der Ort, wo Gott dann nicht sein wird. Die Hölle oder Feuersee, nenn es wie du willst. So, wo all die Geschöpfe sein werden, und zwar ewig so, die sich entschieden haben gegen Gott. Ja, das wird ein dunkler und einsamer Ort sein. Ein Ort ohne Hoffnung. So, ein Ort ohne Liebe. So, ein Ort, an dem niemand freiwillig sein wird. Da wird es keine Kartenspiele geben, keine Musik. So, da wird es kein Lachen geben. So wie es manchmal in irgendwelchen Comics da illustriert wird. So, weißt du, wo mit seinem Kumpel Satan Bier säuft und Spaß hat. So, weißt du, da wird Satan in der Dunkelheit sitzen und genauso heulen und seufzen und Zähne knirschen. Und allein sein in der Dunkelheit und niemanden sehen. So, und es ist wichtig, dass wir als Kinder Gottes uns bewusst machen, was ist meine Familie und wo gehöre ich hin und wo will ich sein. So. Und glaub mir, wir haben gesehen, Laodicea, das waren die Gemeinde, die halbherzig war, die weder kalt noch heiß war, die ein Bein in der Welt hatte, in ihrem alten Leben und ein Bein irgendwo bei Gott. So das waren die sich nicht entscheiden wollten, sondern die beides haben wollten. Ja, die waren nicht glücklich. Und die waren tot. So. Weißt du, also, wenn du deinen Weg noch nicht ernst gemacht hast mit Gott, so, hey, mach das. So, weil er möchte uns komplett. Und er gibt sich nicht mit der Hälfte zufrieden. So. Und was für ein Segen ist dieses neue Leben? So. Ja, also lass uns beten. Vater, ich danke dir für das Geschenk, das du uns gegeben hast und für das, was du uns gibst. So, für all das Gute, was ich erfahren darf, so, für all diesen Segen, den ich habe, so, für dieses neue Leben, das so rein ist und so gut, so, für all die Siege, die du schenkst, so, für all das, was du überwindest in mir, so, für all die Wunden, die du schließt, für all das Gute, was du ersetzt durch das, was du nimmst. Und ich danke für den Frieden. Ich danke dir, dass ich nach Hause komme. Dass ich ein Zuhause habe. So. Ich danke für die Familie hier, die ich hier habe. So. Für die Zeit, wo wir uns treffen können und wo wir anbeten können, unsere Hände heben können zu dem, der alles erschaffen hat. So. Und, ja, weil du bist würdig. So. Und ich danke dir für deine Gnade, auch uns. Und, dass der Zorn nicht mehr herrscht. So. Dass wir Sieg haben in dir. So. Und, ja, mach es echt und real bei denen es noch nicht Klick gemacht hat. So, und öffne die Türen und die Herzen für die dich noch nicht kennen, Herr. So, und, ja, und für jeden, der jetzt hier gerade am Knaupeln ist und für den es gerade schwer ist, für dich zusammen bei dir zu sein, deine Gemeinschaft zu genießen, dich zu erleben, so, dann die Hände zu heben und dich zu preisen, sondern bitte dich, dass du jetzt einfach kommst, sondern dass du jetzt Sieg schenkst und frei machst, dass du diese Mauer jetzt brichst und diese Wunde schließt, sondern dass du jetzt einnimmst und einfach zeigst, so, ja, wie schön dein Lächeln ist. So. Und dass deine Hand über uns ist und mit uns. Und ich danke dir für deinen Geist und für die Gemeinde hier. Und ja, das ist ein Riesensegen. Auch wenn wir klein sind, so ist unsere Kraft riesig. So. Und ich danke dir für die Liebe, die hier ist. So. Ja, Amen.